Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Wenn ein Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert wird und der ihr dann gut eingestellt seid, dann braucht ihr keine Angst haben, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passiert mit euch und eurem Baby. Ne? Also ich habe jetzt letztes Jahr 3 Frauen gehabt, gut eingestellt. Wir haben toll mit der Ernährung gearbeitet. Die Kinder waren nicht überdurchschnittlich groß und da war es dann auch für die Geburt kein Problem.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining,
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Danhauer.
Herzlich willkommen im Hebammsalon, heute mit der 2. Folge im Jahr 2022. Mit glucksenden Stillgeräuschen im Hintergrund.
Das ist ja auch echt das Süßeste der Welt, ne? Diese kleinen glucksigen Schmatzgeräusche. Herzlich willkommen zurück.
Herzlich willkommen zurück. Erstmal nochmal vielen Dank auch für eure ganzen Glückwünsche, auch nochmal auf diesem Kanal hier zu Pippas Geburt. Und auch eure ganzen lieben Nachrichten, dass wir beide zurück sind, Karin und ich. Auch haben wir uns sehr gefreut, dass ihr da so sehr drauf gewartet habt. Und ja, jetzt sind wir mit unserer 2. Folge und wir haben heute auch ein ganz wichtiges Thema. Ich gebe gleich mal an Karin ab, weil ich hier gerade noch mal mit dem Stillen beschäftigt bin. Und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, weil das haben sich sehr viele von euch auch gewünscht.
Ja, genau. Wir sind ja immer dabei, unsere Wunschliste abzuarbeiten und es gibt so viele wichtige Themen noch. Und eines, was euch ja auch in der Diagnostik allen begegnet in der Schwangerschaft, ist das Thema Schwangerschaftsdiabetes oder auch Gestationsdiabetes genannt. Das begegnet euch in der Vorsorge in der Weise, dass es heutzutage in den Mutterschaftsrichtlinien so vorgesehen ist, dass alle Frauen zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche meistens gescreent werden. Screening heißt immer eine Untersuchung, die alle kriegen, ohne sozusagen auf besondere Risikofaktoren zu gucken, sondern man schaut, weil die Verteilung eben tatsächlich so ist, dass immerhin 7% ungefähr aller Frauen einen Gestationsdiabetes entwickeln, dass man diese Zahl als hoch genug ansehen kann, als dass es sich quasi lohnt, wirklich alle Frauen daraufhin zu untersuchen. Und das macht man klassischerweise innerhalb von diesem Routine-Screening erstmal in Form eines Glukosetoleranztests. So heißt das. Da kriegt ihr in der Vorsorge, um es mal schlicht zu sagen, es gibt 2 verschiedene Varianten. Einmal den 50-Gramm-Test, den sogenannten kleinen Belastungstest, oder 75 Gramm Glukose aufgelöst in einer Flüssigkeit, den großen Belastungstest.
Lecker.
Meistens startet man, das ist wirklich das Schlimmste der Welt, oder Sissi? Morgens, gerade wenn man den großen Test macht und wirklich nüchtern dort aufschlägt, wir differenzieren das gleich noch, wann man den kleinen und wann man den großen macht, so, aber auf nüchternen Magen erstmal ein Glas komische Saft oder Tee mit pfundweise Zucker drin gefühlt zu trinken auf nüchternem Magen. Boah, so erstmal sowieso nüchtern in der Schwangerschaft irgendwo hin zu müssen, womöglich noch mit den Öffis irgendwo hinzufahren und irgendwie gleich konfrontiert zu sein mit Menschengerüchen und so auf nüchternem Magen und dann irgendwie mit schwummrigem Kreislauf beim Frauenarzt, Frauenärztin aufzuschlagen und dann als erstes da so einen ekligen Saft irgendwie runter zu trinken und dann weitere 1-2 Stunden nichts essen zu dürfen, weil dann erstmal die Blutentnahmen anstehen. Das ist schon wirklich die erste große Herausforderung. Hast du das gemacht in deiner Schwangerschaft? Natürlich, weil du eine brave Schwangere bist.
Nee, ich habe das nicht gemacht.
Ich auch nicht.
Bei dir war es noch so, Karin, dass es da noch nicht Teil der Mutterschaftsrichtlinie
Doch.
War. Nein.
War's schon.
Es war kein Pflicht. Das ist ja, jetzt wird es auch erst bezahlt. Es war eine IG-Leistung, die konntest du machen. Und jetzt ist es wird es von den Krankenkassen bezahlt und ist keine Zusatzleistung mehr.
Genau, was aber, also Pflicht, um das Wort nochmal, also Pflicht ist natürlich nichts, aber auch Frauenärztin ist verpflichtet, sozusagen es als sozusagen sinnvoll vorzuschlagen. Und um das kurz zu machen, wenn Sissi und ich jetzt gerade sagen, wir haben es beide nicht gemacht, die Diagnostik, wir kommen gleich nämlich noch auf Alternativen zu einem Glukosetoleranztest, die Diagnostik und dieses Ausschlussverfahren sozusagen, gehört ihr zu diesen 7% oder nicht, ist ausgesprochen sinnvoll in der Schwangerschaft, denn es ist eines sozusagen der häufigsten Stoffwechselstörungen, man packt das auch mit in die Gruppe der Gestosen hinein, die es eben in der Schwangerschaft gibt und die eben auch Konsequenzen hat, ne? Also sowohl für euch als auch für euer Baby, als auch für euer lebenslanges Risiko, sozusagen an einem Diabetes später mal zu erkranken, als auch für euer Kind später in seinem Leben an einem Diabetes zu erkranken. Also die Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes-Diagnostik gehört tatsächlich zu den wichtigen Diagnosedingen in der Schwangerschaft, genau. Um das nochmal so sozusagen zusammenzufassen.
Finde ich auch total wichtig, das einfach zu sagen, Screening nach Schwangerschaftsdiabetes sinnvoll, absolut ja. Bloß, wir wollen natürlich in dieser Folge auch ein bisschen darauf eingehen und damit meinen wir nicht, das haben wir gerade im Vorfeld noch besprochen, wir wollen euch nicht verunsichern, aber natürlich sind Dinge immer zu hinterfragen, wie der Ablauf ist, was wirklich sinnvoll ist, wo man noch Sachen verbessern könnte und wie wir das vielleicht, also ich kann es jetzt ganz persönlich bei mir in der Schwangerschaft erzählen, wie ich das jetzt in der letzten Schwangerschaft, die ja nun gerade mal 4 Wochen her ist, gehandhabt habe. Das heißt, keine Verunsicherung, sondern einfach euch nur wieder auch Hintergrundwissen geben, was auch unterschiedliche Fachgruppen dazu sagen, nämlich auch die Diabetologen, wie man sozusagen mit dieser ganzen Diagnostik auch umgehen kann. Aber es ist ja natürlich auch immer eine Frage der Umsetzung, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Vorsorge bei eurer Gynäkologin, auch bei eurer Hebamme, es gibt ja auch Hebammen, die sozusagen das abnehmen können, dass man halt einfach guckt, wie findet man möglichst viele Schwangere, dass die das alles machen. Und klar gibt es immer andere Wege und die wollen wir jetzt hier generell nochmal erläutern. So.
Genau, vielleicht können wir nochmal darauf kurz eingehen, warum man das überhaupt macht und warum das so wichtig ist. Die Bauchspeicheldrüse, das Organ, was das Insulin ausschüttet. Und das Insulin ist sozusagen immer die Antwort auf das, was man an Glukose im Blut hat, also was man über die Ernährung aufnimmt. Das wird durch das Hormon Insulin sozusagen verstoffwechselt und im Körper reguliert. Und die Insulin, also die Inselzellen auf der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren, die kriegt man mit im Leben und die werden eben auch zu einem wesentlichen Teil tatsächlich schon programmiert in der Schwangerschaft. Das ist das, was ich eben ansprach, warum es eben auch tatsächlich so eine Bedeutung hat über die Schwangerschaft hinaus, sowohl für euch als auch für euer Baby, ist sozusagen für euer Baby die Programmierung intrauterin schon dieser Inselzellen in dieser Entwicklungsphase, dass euer Kind ja heranwächst bei euch im Bauch und eben auch alle Organe reifen. Und diese Programmierung, die sollte eben möglichst günstig verlaufen. Das heißt, wenn ein Kind schon die ganze Schwangerschaft immer mit einem hohen Glukosespiegel seiner Mutter, der ja dann plazentagängig ist und beim Kind ankommt, konfrontiert wird, wird die Bauchspeicheldrüse des Kindes auf einen hohen Blutzucker geeicht. Und die Bauchspeicheldrüse fängt an, das zu kompensieren von eurem Baby und schüttet gleich schon oder ist gefordert, massiv schon Insulin mitzuproduzieren. Und das ist eben eine ungünstige Entwicklung, die eben diesen prägenden Charakter haben kann.
Schön erklärt.
Und auch bei den Frauen ist es eben so, ne? Also die Schwangerschaft ist ja ein Stoffwechselzeitfenster sozusagen, wo eure ganzen Organe, die sind alle ja mehr gefordert als sonst. Die Niere gehört dazu, das Herz-Kreislauf-System mit dem gesteigerten Herzminutenvolumen und all so Dinge. Das sind Dinge, die eben in der Schwangerschaft für euch auch eine Phase sind, die relevant ist. Epigenetik und so, davon wollen wir gar nicht erst anfangen. Ne? Das ist so ein Wort, was eben so prägende Genschalter sozusagen, die aktiviert oder deaktiviert werden, beschreibt. Und in diesem ganzen Kontext ist es eben im Zuge der lebenslangen Gesundheit der Bauchspeicheldrüse wichtig, dass man darauf guckt und darauf achtet.
Genau, und da können wir eigentlich auch, wir beide gleich drüber diskutieren, dass man halt sozusagen in dem Zeitpunkt, wo der Test halt gemacht wird, also zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche, ist natürlich schon ein großer Teil der Schwangerschaft gelaufen. Und es gibt zum Beispiel in Deutschland einen Gynäkologen, der dazu auch gerade sehr viel forscht, weil es geht ja einfach auch darum zu gucken, Schwangere, die halt auch eine Tendenz dazu haben, auch von der Anamnese her, auch schon vorher rauszufischen und dann sozusagen auch mit der Ernährung einfach schon positiv von Anfang an zu arbeiten in der Schwangerschaft und nicht erst dann in der 25., 26. Schwangerschaftswoche damit anzufangen. Und dieser Test heißt HOMAT-Index und der den würde man sozusagen in der Frühschwangerschaft und einmal zum Zeitpunkt abnehmen, wo auch der ganz normale Glukosetoleranztest abgenommen wird. Und der ist relativ einfach und kostengünstig. Muss auch nüchtern abgenommen werden. Aber das Problem ist, dass der innerhalb von einer halben Stunde im Labor sein muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also eigentlich hat ja keine Gynäkologiepraxis ein Labor mit hinten dran. Das heißt, die ganze Logistik ist einfach schwierig und viele haben davon auch noch nichts gehört. Der bestimmt sozusagen den nüchternen Blutzucker und den nüchternen Insulinspiegel. Und daran kann man relativ einfach feststellen, ob man eine Tendenz hat sozusagen zu einem Schwangerschaftsdiabetes.
Na? Genau, das ist eigentlich wirklich ein ziemlich smartes Tool. Ne? Es ist ein einfacher Laborwert, wie Sissi beschrieben hat, der aber von der Logistik schwierig ist abzunehmen. Deshalb ist er nicht so verbreitet. Er wäre viel verbreiteter, wenn man das so wie sonst einen HB abnehmen könnte oder irgendwie sowas, wo das dann einmal am Tag ins Labor transportiert wird. Aber man muss diese Blutprobe eben sofort zentrifugieren. Es muss gekühlt ins Labor geliefert werden. Und das können die meisten Gynäkologinnen und eben auch Hebammen logistisch nicht leisten. Ich mache das manchmal so, dass ich Frauen, also hier in Berlin kann man das dann irgendwie hin und wieder machen, dass man die entweder direkt ins Labor schickt. Das ist manchmal möglich, dass im Labor Blut abgenommen wird. Jetzt in Zeiten von Corona sowas alles ist natürlich ein bisschen schwieriger. Oder auch Diabetologen, die nehmen sowieso regelmäßig HOMA-Tests auch bei ihren anderen Diabetespatienten ab und haben sozusagen die vorgebahnte Logistik auch dahinter. Aber es ist ansonsten ein wirklich sehr feines, gutes Instrument, wo es auf jeden Fall lohnt, danach zu fragen, weil man einfach eine sehr aussagefähige, einen sehr aussagefähigen Blick hat, während der Glukosetoleranztest ja eine totale Kunstsituation ist, ne? Also, dass die Bauchspeicheldrüse konfrontiert wird mit wirklich so einem Zuckerschock. Das ist ja eine vollkommen realitätsferne. Aber natürlich will man genau das wissen. Wie reagiert eure Bauchspeicheldrüse bei einer großen Herausforderung? Aber es spiegelt einfach die Realität nicht so gut wider. Und der HOMA-Index zeigt einfach tatsächlich, ist eher so ein langfristigerer Wert, wie eure Bauchspeicheldrüse grundsätzlich so aufgestellt ist. Und deshalb eben schon ein Test zu Beginn der Schwangerschaft sinnvoll. Ein zweiter Wert, den ich auch immer gerne noch ergänzend abnehme, ist der HbA1c. Ne, das ist auch so, man nennt das der identifizierte Cheat Day auf den roten Blutkörperchen. Das sind einfach Merkmale auf dem roten Blutkörperchen, an denen man sozusagen einen eher langfristigen Wert ablesen kann über die Glukosetoleranz oder Insulinresistenz innerhalb eures Körpers in den vergangenen Wochen oder so. Na, also diese beiden Werte sagen ein bisschen mehr aus als dieses Akute. Und die kann man eben auch natürlich in irgendeiner unterschiedlichen Weise auch kombinieren.
Dazu würde ich noch gerne was ergänzen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn ihr das jetzt hört, denkt ihr ja super und so, ne? Also man würde sozusagen das erste Screening mit dem HOMA-Index zur Bestätigung der Schwangerschaft, wenn man da eigentlich zum Arzt geht und dann halt nochmal, wie wir eben gesagt haben, zur 24., 28. Woche machen. Wenn ihr jetzt sowas ansprechen solltet, ne, die Datenlage ist da einfach sozusagen, dass viele Ärzte und auch einige Diabetologen da wirklich noch nicht sehr diesen wissenschaftlichen Ansatz wissen und da auch hinterher sind, dass sehr viel mit Ablehnung darauf reagiert wird. Also das ist wirklich ganz oft der, was ich so in der Praxis erlebe. Also das heißt nicht, dass das wirklich nicht gut ist. Und die Krankenkassen übernehmen diesen Index auch nicht. Der kostet so ungefähr 30 Euro und das wäre eine eigene Also es ist eine Leistung, auch eine IG-Leistung, die ihr selber tragen müsstet. Was ich noch ganz wichtig finde, auch zu sagen, also 12 Stunden davor dürft ihr auch nichts essen. Ich habe das nämlich gemacht in meiner Schwangerschaft 2-mal. Und dann wurde mir morgens sozusagen das Blut abgenommen und konnte man da sozusagen die Werte bestimmen und das war super. Und was man ja auch bei dem Glukosetoleranztest auch nochmal sagen muss, Karin hat es ja gerade schon angeschrieben, das ist diese Momentaufnahme. Hast du zum Beispiel da gerade irgendwie Stress, ne? Also das setzt sich ja auch alles auf diese Werte mit ein, ne? Stress, schlecht geschlafen, es ist irgendwie gerade alles viel. Das heißt, dieser Test, dieser Glukosetoleranztest ist wirklich eine Momentaufnahme und sagt wirklich nicht so viel drüber aus und es kann halt einmal, wenn du da negativ wenn er dann negativ ist, dann sagt man, okay, ich habe das nicht, also mache ich alles so weiter und man hat trotzdem, fällt einem auf, vielleicht das Kind ist ein bisschen größer, doch mehr Fruchtwasser, dass das gar nicht stimmt und nicht aussagekräftig ist. Deshalb sagen viele Diabetologen und haben da die Erfahrung gemacht, dass eigentlich das total sinnvoll wäre, immer bei Schwangeren einfach mal Blutzucker-Tagesprofile so 4 Tage oder so zu machen. Weil da kriegt man einfach ein Gefühl dafür, wie reagiert mein Körper auf meine Ernährung. Und das ist, finde ich, einfach total interessant, weil ich habe eine Kollegin, die ich auch als zweite Hebamme mit betreuen durfte. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder 10 Jahre her. Die hatte einen sehr, sehr starken, also sie hatte wirklich, also was stark oder nicht stark, sie hatte einen Schwangerschaftsdiabetes, der sogar so weit war, dass sie Insulin spritzen sollte. Und die ist natürlich, hat sich dann als Kollegin da wirklich richtig reingefuchst. Und mittlerweile, wir werden sie auch in den Shownotes hier vermerken, weil sie macht deutschlandweit auch telefonische Beratungen für Schwangere. Also wenn ihr jetzt gerade hier zuhören solltet und einen Schwangerschaftsdiabetes habt und seid noch nicht so gut beraten, dann könnt ihr euch gerne auch bei ihr melden. Das kann ganz normal über eure Krankenkasse abgerechnet werden. Das mache ich sehr viel mit Frauen, die ich betreue, die Gestationsdiabetes diagnostiziert bekommen haben, dass man einfach ganz genau da in die Ernährung geht. Und die sagt einfach auch ganz klar, es ist super interessant, einfach diese Tagesprofile zu machen. Und dann sieht man nämlich ganz klar und genau, wie reagiert mein Körper und ist alles im grünen Bereich. Das fand ich so. Genau. Finde ich ja. Super interessant, wenn man das mal so macht. Und oft ist es halt auch so, sagt sie, dass Frauen, die vielleicht einen positiven Test haben und dann macht man mal eine Woche mit denen dieses Tagesprofil und die Werte sind total unauffällig.
Genau, ja. Also um das vielleicht nochmal zu erklären, was ist ein Tagesprofil?
Ja, danke.
Es gibt, wir beide wissen das ja alle, da geht es darum zu tracken, was ihr esst. Ihr schreibt also, es ist so eine kleine Buchführung. Ihr kriegt so ein kleines Heftchen. Das gibt es
so ein Haushaltsheft.
Im Internet ausdrucken. Und ihr braucht dazu ein kleines Blutzuckermessgerät. Das kann man in der Apotheke ausleihen. Und dann piekt man sich sozusagen für so eine Blutentnahme kurz in die Fingerbeere. Man braucht dafür nur einen winzigen Blutstropfen sozusagen und misst Blutzucker. Und das tut man mehrfach am Tag. Es gibt dann so ein bestimmtes Schema, dass man einmal den nüchternen Blutzucker abnimmt. Das ist sogar einer der besonders wichtigen Indikatoren. Also wenn der nüchterne Blutzucker schon auffällig ist, das ist immer schon mal nicht so gut, weil das einfach viel darüber aussagt, wie der Körper in der Nacht, also in der Ruhephase, wo man ja üblicherweise in der Schwangerschaft isst man vielleicht auch nochmal einen Snack zwischendurch, wenn man dann am Kühlschrank auf dem Weg zum Klo vorbeikommt mitten in der Nacht, weil man dann Hunger hat. Aber grundsätzlich, das hängt auch mit dem Cortisolstoffwechsel zusammen, dass wir bestimmte so einen zirkadianen Rhythmus haben, also sozusagen ein Biorhythmus unseres Hormonsystems. Sissi hatte das ja eben schon angesprochen, dass eben auch Stress und nicht gut geschlafen und so, das hat natürlich auch alles Auswirkungen auf euren Insulinspiegel und damit auch auf euren Blutzucker. Und wenn der Nüchternwert schon auffällig ist, dann ist das schon mal ungünstig. Und in so einem Tagesprofil würde das eben auffallen, ne? Wenn man so 3-4 Tage hintereinander, man hat meistens so 5-6 Blutentnahmen, dann gibt es irgendwie, wie gesagt, dafür so ein spezielles Schema vor dem Essen, eine Stunde nach dem Essen und so, das kriegt ihr dann alles dann genau erklärt, auch wie das da so geht, dass ihr euch piekst und mit diesem Gerät und so, ist alles überhaupt nicht Rocket Science, aber dass man das sozusagen dann einmal weiß. Und dann hat man über 3-4 Tage, so wie sie das eben beschrieben hat, einfach mal Real-Life-Daten. Also, weil ihr esst ja so, wie ihr esst. Und da geht es dann auch nicht drum, in diesen 3-4 Tagen sozusagen sich vorbildlich zu verhalten und so und danach mit dem Junk weiterzumachen, sondern wirklich zu gucken, was sind denn realistische Voraussetzungen, wie esse ich denn wirklich? Und dann zu gucken, wie seid ihr denn so im Takt mit eurer Bauchspeicheldrüse? Das kann man über so ein Tagesprofil einfach wirklich relativ gut machen. Ist natürlich viel, viel aufwendiger. Also der Grund, wenn man sich jetzt fragt, so, hä, wieso, wenn dieser Zuckerschock sozusagen gar nicht so aussagefähig ist, warum macht man den dann? Weil es ein einfaches Tool ist. Weil es möglich ist, diese Routine Diagnostik auf alle Frauen irgendwie anzuwenden, indem ihr einfach alle regelmäßig zu einer Vorsorge geht und dann ist halt irgendwann dieser Glukosebelastungstest dran und dann macht man den eben mit, weil von der Compliance her nicht alle Frauen sozusagen, die kann man dazu motivieren zu sagen, hier ist ein Glukoseüberwachungsgerät, also hier ist ein Sticksgerät und das machst du mal jetzt hier 4 Tage. Das ist einfach viel zu aufwendig und viel zu wenige Frauen würden da sozusagen mitgehen. Und das ist der Grund, dass man einfach sagt, ja, dann macht man, bevor man gar nichts macht, macht man halt irgendwie so einen Wert, der halbwegs irgendwie aussagefähig ist und das ist er auch. Also es ist jetzt nicht so, dass der Glukosetoleranztest keine diagnostische Wertigkeit hat, sonst würde man das natürlich nicht machen. Aber wir sind ja hier dafür da, auch ein bisschen differenziert das Ganze zu betrachten, wie Sissi das eben schon gesagt hat. Und das so ein bisschen genauer zu erklären, was man wie, warum macht und was eben auch die Grenzen und Möglichkeiten sind und was darüber hinausgehend hier und da eben auch noch Sinn machen würde.
Und gerade auch vielleicht für euch nochmal zum, so, wenn ihr so Grenzwerte habt, ne? Es gibt ja auch ganz oft so Grenzen, so ist dann, also der Nüchternwert ist einfach super, super wichtig. Auch vor eurem Wert, da kann man ja schon erkennen, der sollte halt bis 95 so sein. Alles, was da drüber ist, auf jeden Fall gucken. Und das ist auch total spannend, so ein Blutzucker-Tagesprofil zu machen. Meistens sind das dann so 4-mal täglich die Kontrollen, weil man auch so ein wirklich einfach ein Gefühl für sein Essverhalten bekommt und auch, was vertrage ich und was verstoffwechselt mein Körper nicht so gut. Und ich finde das immer total spannend. Ich hatte im Sommer eine Freundin, über die habe ich auch schon mal hier erzählt, weil wir da wirklich beim ersten Kind wurde das nicht diagnostiziert und beim zweiten war sie halt an der Grenze und dann haben wir halt einfach diese Blutzucker-Tagesprofil viele auch in Beratung mit Jenny gemacht. Das war total spannend und einfach zu gucken, weil, und das werdet ihr auch, wenn ihr das auch selber mal gemacht habt, ne, es gibt halt Frauen, die vertragen total gut Weizen und haben ganz unauffällige Werte und andere reagieren auf Dinkel und Roggen total hoch. Also auch so, das ist gar nicht so Karin, ne? Also das finde ich wirklich so super spannend, einfach zu sehen, dass der Körper unterschiedlich auf unterschiedliche Lebensmittel reagiert. Natürlich Industriezucker, wollen wir jetzt gar nicht mehr davon abgehen, weil sowas, dass es da hochgeht, aber auch unterschiedliche Mehlsorten, das ist einfach, man kann gar nicht pauschal sagen, bevor man das nicht einfach wirklich auch testet, dass man das jetzt nicht gut verträgt. Und das finde ich halt immer total spannend und auch, wie sicher die Frauen dann auch werden, indem sie halt, weil am Anfang denkt man ja so, oh, ich kann jetzt gar nichts mehr essen. Und durch diese Tagesprofile kriegt man einfach ein total tolles Gefühl und testet sich aus und kann einfach da selber einfach ganz gut sehen, was vertrage ich und wo schießt bei mir das System total hoch und wo habe ich einfach gute Werte.
Genau, es geht bei dieser ganzen Insulin- und Glukoseverstoffwechselung, wenn wir jetzt von Glukose und Blutzucker reden, dann geht es natürlich, also naheliegenderweise auch um konkret Zucker, klar, also dass man Gummibärchen möglichst meiden sollte, ist total logisch. Aber Glukose, also für den Körper verstoffwechselt, Kohlenhydrate bedeutet eben in der chemischen Struktur, je kurzkettiger diese Kohlenhydrate sind, umso schneller geht die Insulinantwort sozusagen los. Also je schneller die Glukose bei euch im Blut landet, je spitzer dieser Spike ist, umso schneller wird die Insulinantwort gebraucht. Und man spricht bei der Eingruppierung von verschiedenen Kohlenhydratquellen dann eben auch vom sogenannten glykämischen Index. Und das ist ganz interessant, also gerade diejenigen von euch, die da noch gar keine Berührungspunkte mit hatten, da gibt es im Internet, könnt ihr mal gucken, gibt es so Tabellen, können wir euch auch sonst in den Shownotes nochmal verlinken, aber das könnt ihr einfach googeln, glykämischer Index Tabelle und dann findet ihr eine Nahrungsmitteltabelle. Und man kann grob sagen, dass alle raffinierten Kohlenhydrate, also sprich Weißmehl und Zucker, dass das mit weitem Abstand sozusagen die Nahrungsmittel sind, auf die man dann tatsächlich auch, wenn man einen fragilen Blutzuckerspiegel hat, eine erhöhte Glukoseintoleranz oder eine Insulinresistenz, das sind so zwei Stichworte da nochmal, die da eine Rolle spielen, ohne es jetzt zu kompliziert zu machen, die dann einfach zu meiden sind. Also so, ne, dass man dann eben keine Weißbrötchen mehr isst und dass man auch mit Pasta, also im Prinzip, wenn man mal so durch den Tag geht, auch gerade so, ne, unsere deutsche Kantinenkultur, sage ich jetzt mal, also ne, wenn man gleich schon morgens mit einem Brötchen startet, dann irgendwie nimmt man auf dem Weg zur Arbeit noch irgendwie ein Teilchen vom Bäcker mit, dann isst man Pasta zum Mittagessen und Brot zum Abendbrot oder irgendwie so, ne, und hat die ganze Zeit das Gefühl, hä, aber ich habe ja gar keine Schokoriegel gegessen oder so, und dennoch hat man einfach eine massive Glukoselast dann natürlich. Und das, ne, hat sie eben ganz schön beschrieben, das ist total spannend in so einem Tagesprofil, sieht man das dann. Und dann gibt es eben Frauen, die können Reis zum Beispiel problemlos essen, und bei Pasta, wow, geht die Blutzuckerkurve total durch die Decke oder eben auch umgekehrt. Dann ist zum Beispiel Vollkorn, hat einen viel niedrigeren glykämischen Index. Ne? Dann gibt es Frauen, die vertragen Vollkornbrot total gut, also reagieren gut mit ihrem Blutzuckerspiegel, aber Vollkornpasta ist leider immer noch doof oder umgekehrt. Also das ist eben genau der Wert eines solchen Tagesprofils, dass ihr individuell gucken könnt, was kann ich gut essen, ohne dass mein Blutzucker da irgendwie entgleist, und was ist eben nicht so gut. Und da dann sozusagen euer individuelles Ernährungsverfahren, eure individuellen Ernährungsgewohnheiten darauf anzupassen, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, um das sich genau nochmal individuell anzugucken.
Ja, spannend finde ich ja auch immer so, ne? Also auch so eine einfache Regel so, ne? Wenn man Zucker isst, dann in der Kombination mit Fett, weil sich dann sozusagen die Kohlenhydrate langsamer verarbeiten, ne? Und das einfach für den Körper besser verträglich ist. Oder es gibt einfach so ganz viele einfache Regeln. Wenn ich dann schon weißes Brötchen esse, dann esse ich das nicht noch mit Nutella und drauf, sondern dann esse ich lieber mit einer Scheibe Käse oder einen Frischkäse. Also so dieses, das sich einfach, und das Tolle ist halt einfach, eigentlich müsste man das selber auch mal so machen, um halt so ein bisschen zu gucken, besser, wie reagiert der Körper auf gewisse Lebensmittel, ist das natürlich, wenn Frauen sozusagen die Diagnose bekommen, dann einfach auf die Ernährung halt achten. Und deshalb finde ich das mit dem HOMA-Index ganz spannend und finde das auch super, weil wenn man das schon in der Frühschwangerschaft weiß, dass man sozusagen die Tendenz für den Diabetes hat, dann kann man natürlich schon viel früher sozusagen damit beginnen und den Körper einfach seine Ernährung umzustellen und zu gucken, wo kann ich hier was drehen, ne? Und
voll.
Das ist, finde ich, einfach super. Und das ist immer so ein bisschen schade, dass halt immer Sachen, die halt vielleicht ein bisschen komplizierter sind, das ist ja ähnlich wie in der Geburtshilfe, alles, was mehr Arbeit macht, ist nun mal zeitintensiv und nicht so einfach umsetzbar, aber fürs Outcome ja doch immer gut. Und da sehen wir halt immer, dass es halt, klar, es gibt Tools, aber wir scheitern jetzt hier sozusagen ein bisschen an der Umsetzung. Und ich finde es dann auch immer so schade, wenn sich dann halt Frauen mit sowas auseinandersetzen. Und das wird natürlich jetzt wahrscheinlich auch wieder sein, wenn dieser Podcast online geht und dass ihr Sachen hinterfragt und dann halt diese Fragen stellt, dass ihr vielleicht euch darauf abstellen müsst, dass man dann halt auch halt nicht so positive Antworten bekommt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Und das finde ich halt immer so ein bisschen doof. Das heißt ja nicht, dass man nerven will, sondern einfach gucken, wie kann man damit bestmöglich umgehen. Und wenn ich halt schon sehr viel Diabetes in meiner Familie habe oder vielleicht auch einfach ein bisschen übergewichtig bin, dann ist das natürlich toll, wenn man da schon drauf gucken kann und einfach auch schon vielleicht früher so ein Tagesprofil macht, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, auf was reagiere ich und was kann ich einfach gut und ja, ohne schlechtes Gewissen einfach essen.
Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung.
Und auch diese Woche dürfen wir euch ein Produkt von Weleda vorstellen. Also auch, ich finde die auch total super, weil das wirklich auch eine super Ergänzung ist im Weleda Baby-Portfolio, nämlich die Serie Weiße Malve für Weleda. Die ist für sehr empfindliche Haut. Und die Serie besteht aus einer Wundschutzcreme, braucht man ja immer, einer Pflegelotion und einer Gesichtscreme. Und die Weiße Malve ist parfümfrei. Und die schützt und regeneriert eben hochsensible Haut, spendet Feuchtigkeit und lindert Juckreiz. Und Juckreiz, das hat man ja dann vor allen Dingen, wenn die Babyhaut dann eher schon in diese neurodermitische Richtung geht. Und dafür ist die wirklich total klasse.
Ja, und die Haut von eurem Baby ist ja 5-mal dünner als unsere Haut, also eines Erwachsenen. Und da sie sich noch entwickelt, ist sie natürlich sehr schutzbedürftig. Die weiße Malve bindet die Feuchtigkeit der zarten Babyhaut und regt die Hautregeneration an. Neben der Bio-weißen Malve ist auch noch Bio-Kokosöl und Bio-Sesamöl enthalten. Und das sind alles sehr hilfreiche Inhaltsstoffe, um die Haut mit Feuchtigkeit zu schützen. In der Wundschutzcreme ist außerdem noch Zinkoxid enthalten. Das haben wir euch ja schon mal erklärt. Das schützt vor Nässe im Windelbereich. Und auch für euch Erwachsene, ihr könnt das auch super gut benutzen. Wenn man sehr empfindliche Haut hat, ist die weiße Malve einfach eine super Pflegeserie.
Genau, Borage-Samenöl ist, glaube ich, auch drin. Die hat ja ordentlich viel Omega-6-Fettsäuren. Das braucht vor allen Dingen eben die zu Neurodermitis neigende Haut immer. Und in den Shownotes findet ihr den Link zum Produkt und auch ein kleines Video zur Babypflege. Und die Veleda-Videos sind auch echt nochmal einen Blick wert. Und das ist Werbung Ende. Und weiter geht's mit dem Hebammensalon. Also du hast so ein paar Sachen angesprochen, die total wichtig sind. Also einmal sozusagen die Risikoverteilung in der Bevölkerung. Also du hast schon, also ne, was ja allgemein bekannt ist, tendenziell, ne, dass Frauen mit einer positiven Familienanamnese, also sprich mehrere Verwandte haben Diabetes oder haben weibliche Verwandte einen Gestationsdiabetes entwickelt, das ist das eine. Oder auch sozusagen die körperliche Konstitution, also wenn ihr einen erhöhten BMI habt, dann ist statistisch das Risiko ein bisschen höher. Aber ein Faktor zum Beispiel, der immer total unterschätzt wird und der auch, finde ich, erst in den letzten Jahren so ein bisschen mehr beleuchtet wurde, sind Frauen mit einem PCO, also mit einem polyzystischen Ovarialsyndrom. Das ist eine endokrinologische Störung, die gar nicht so selten ist, zeichnet sich häufig dadurch aus, dass Frauen, bevor sie schwanger werden, selten Zyklen haben zum Beispiel. Und ein wesentlicher Bestandteil ist, dass die Insulin Resistenz meistens ist es, dass die gestört ist. Und das sind Frauen, die auch ein erhöhtes Risiko haben für einen Gestationsdiabetes. Also solltet ihr ein diagnostiziertes PCO haben, bevor ihr schwanger geworden seid, ist das auf jeden Fall ein Punkt. Eine schöne Sache, die du auch angesprochen hast mit dem Fett, ne? Das ist ja, also um hier mal ein paar gute Nachrichten zu verbreiten. Also wenn Frauen sagen, oh nein, jetzt habe ich einen Gestationsdiabetes, ich hab's befürchtet und was soll ich denn jetzt überhaupt essen? Weil es ist ja schon so, dass viele Frauen in der Schwangerschaft, auch wenn die sonst nicht so süß bedürftig sind oder irgendwie so, dass man irgendwie denkt, so, oh, ich habe irgendwie manchmal so ein richtiges Craving und muss unbedingt, also ich zum Beispiel, ne, ich bin eher so die Chips-Variante mit Junk, aber in der Schwangerschaft habe ich echt zum Frühstück Marmorkuchen gegessen. So, das ist eigentlich eher ungewöhnlich. Und Marmorkuchen ist, um das Gleiche vorwegzunehmen, leider scheiße, was das angeht. Weil Marmorkuchen als Weißmehl, also man kann natürlich auch Vollkorn-Marmorkuchen machen.
Das ist kein Dinkel-Marmorkuchen.
Also ich finde, Dinkel geht ja. Also ich finde, aber ne, also sozusagen die Alternative als ausgemahlenes Mehl, eben kein Vollkorn, finde ich Dinkel total super. Finde ich, merke ich kaum einen Unterschied. Ich habe total umgestellt auf Dinkel, sowohl was Pasta angeht, als auch was Mehl angeht, hier so im Alltag. Das liegt aber mehr an der Glutengeschichte und so. Das ist nochmal ein anderes Feld. Aber was ich ja immer beruhigend finde, den Frauen zu sagen, ist, was du eben auch gesagt hast, pack da Fett rein. Dass die Frau sagt, also gerade wenn das jetzt dann irgendwann wieder Sommer wird, ne, so, oh nein, und mein Eisbecher. Und sage ich immer, Eisbecher, herzlichen Glückwunsch, pack aber bitte ordentlich Sahne drauf. Oder statt Marmorkuchen ist so halt ein Stück Sahnetorte. Ja. Ist nicht unbedingt unattraktiver. Also das heißt jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, ihr sollt jeden Tag Sahnetorte frühstücken. Sollt ihr natürlich nicht.
Aber Fett ist gut.
Sahneeis ist besser als ein Sorbet-Eis, wo kein Fett drin ist. Na, also natürlich nicht ein selbstgemachtes Sorbet-Eis, wo ihr nur sozusagen Eis mit Himbeeren crushed und so. Also wo dann kein natürlicher Zucker drin ist. Das ist auch häufig eine Frage, wie das mit Obst ist, ne? Also süße Obstsorten haben eben leider auch einen hohen glykämischen Index. Beerenfrüchte sind aber total super. Also wenn ihr euer Himbeersorbet selber macht, ist das natürlich total in Ordnung. Aber ansonsten ist Sahneeis, so verrückt wie es klingt.
Lecker. Kriege ich jetzt gleich Cravings jetzt.
Wow. Hier und da darf man das essen. Oder wenn man irgendwie süß frühstückt, dann beschäftigt man sich mit Overnight Oats und solchen Sachen oder irgendwelchen Porridge Bowls oder so, wobei man bei Porridge dann auch wieder gucken muss, dass es natürlich dann Vollkorn sein sollte und dass man das dann eben eher auch mal wieder trackt und guckt.
Und da ist es auch wichtig bei reagiert. Porridge, Karin, also wenn man so Sachen bei Kohlenhydraten, das habe ich auch gelernt und als wir das so getrackt haben, wenn man sozusagen das über Nacht sozusagen also vorkocht und dann ziehen lässt.
Das meine ich.
Bei Nudeln.
Overnight Oats.
Genau, dieses Overnights und auch bei Reis, wenn der schon gekocht ist und dann einen Tag stehen geblieben ist, dann sozusagen lässt er sich auch wieder besser verstopft wechseln. Also es ist wirklich, ihr werdet dann kleine Ernährungsspezialisten für euren Körper und das ist eigentlich gar nicht so, also deshalb wünschen wir jetzt hier keinem Schwangerschaftsdiabetes, aber ich finde das einfach so generell sozusagen, dass man da vielleicht auch in der Zukunft hingeht, dass man guckt bei Schwangeren, ob der Test jetzt auffällig oder nicht, aber so ein Tagesprofil mal eine Woche mit, das guckt, wie die Werte sind, finde ich auf jeden Fall keine schlechte Idee und auch total spannend.
Absolut. Also und ein wichtiger Punkt ist eben auch, also ne, wenn man sich jetzt fragt, so was kann man denn tun, das absolute Top-1-Ding neben der Ernährung natürlich ist Bewegung. Ne? Also das gibt's auch reichlich natürlich, also in anderen Bereichen außerhalb der Schwangerschaft, rein vom Stoffwechsel, ist das ja sozusagen kein großer Unterschied zu einem Typ-2-Diabetes. Es gibt natürlich Unterschiede, aber von dem, was die Insulinproduktion macht, ist das so ähnlich. Und beides ist einfach massiv beeinflusst durch Bewegungen. Und es gibt auch tatsächlich unter Schwangeren da gute Studienlage mittlerweile zu. Und da kann man sehen, dass so 30 Minuten Bewegung am Tag, und das kann einfach ein flotter Spaziergang sein. Oder wenn ihr im vierten Stock wohnt oder sowas, dass ihr einfach regelmäßig euch bewegt. Das verändert die Glukosetoleranz massiv. Ne? Also so, dass ihr einfach, ne, wenn ihr jetzt im Moment aus Corona-Gründen nicht regelmäßig zum Yoga gehen könnt oder so, dass ihr das zu Hause macht und dass ihr einfach gut zu Fuß seid. Also Spaziergänge ist auf jeden Fall total toll. Und im Vergleich zu den Couch-Potatoes, ich habe hier gerade noch mal so eine Zahl rausgesucht, also wenn ihr euch täglich 30 Minuten bewegt, dann hatten die Frauen aus der Bewegungsgruppe 12-mal niedrigere Quoten an Kindern mit hohem Geburtsgewicht als die Frauen in der No-Sports-Gruppe. Also das sind schon auch nochmal Dinge, die auch für den Alltag eine wichtige Rolle spielen.
Siehst du, Karin, deshalb bin ich auch immer, ne? Weil ich ja nie stillgesessen habe.
Klar, du rennst ja rum und kommst nicht zum Essen. So, ne? Das ist natürlich nicht gesund, von wegen Stress und so, aber auf jeden Fall hältst du damit deine Bauchspeicheldrüse auf Trab.
Die ist auf
den Stoffwechsel.
Ja. Das ist total, also wirklich einfach ein sehr spannendes Thema. Und leider finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es ist wirklich einfach noch gute Beratung da zu finden. Also ich bin jetzt so glücklich, dass ich da halt immer, weißt du, wenn so eine Hebamme sowas selber so stark hatte, ist es ja immer super, dass es dann so ihr Steckenpferd wird. Das ist ja wie mit allen.
Immer das Beste.
Immer das Beste. Und da jemand so an der Hand zu haben. Aber ich habe echt immer das Gefühl, dass die Frauen sehr alleine gelassen. Entschuldigung, kurze Pause hier. Dass die Frauen, ich habe so das Gefühl, dass die Frauen sehr allein gelassen werden, ne? Und jetzt gehen wir mal da wieder drüber hinaus, auch dass wenig Hebammenbetreuung in der Schwangerschaft ist, weil einfach Hebammenmangel, dass es da einfach wahrscheinlich auch in den ländlicheren Bereichen noch weniger Beratung zu stattfindet. Und das ist natürlich einfach schwierig, weil wenn man sich vorher mit dem Thema Ernährung auch noch nicht so auseinandergesetzt hat, und ich denke da so an unsere Elterngeneration, heutzutage ist das ja schon ganz anders, weil durch soziale Medien und wie Gesundheit, ne, also das ist ja einfach viel mehr, finde ich das immer relativ schwierig, an wen sich die Frauen da gut wenden können, weil natürlich auch die Gynäkologen da nicht so viel Zeit haben. Es gibt Diabetes-Sprechstunden in den Krankenhäusern, ne, also wo ihr dann vorstellig werden könnt und wo man auch überwiesen wird. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass da viele Frauen einfach ziemlich alleine sind. Und das ist natürlich schwierig. Also wie hast du das so?
Das tut sich ja auch.
Wie siehst du das?
Genauso, es tut sich ja einfach auch so viel. Und das ist in allen Bereichen der Medizin ja so, ne? Dass man einfach schnell auch irgendwo landet, wo dann teilweise wirklich noch veraltete Sachen, und veraltete Sachen heißt heutzutage eben nicht mehr vor 30 Jahren, sondern veraltet vielleicht sogar das, was man vor 2 Jahren noch dachte. So ist ja einfach Wissenschaft. Das hat sich ja sozusagen exponentiell einfach auch entwickelt, dass man zu diesen Dingen evidence-based, wie es immer so schön heißt, auch forscht und sich Leitlinien ändern und sich Herangehensweisen ändern. Und das ist tatsächlich dann auch gar nicht so einfach, also auch für die Niedergelassenen jetzt, also sowohl Hebammen als auch Gynäkologinnen als auch Diabetologinnen oder so, dass die mit allem, was die machen, den ganzen Tag immer voll auf Stand zu sein. Und dass es gleichzeitig auch immer schwieriger wird, eine gute Betreuung zu finden, wie Sissi das eben gesagt hat. Das ist eben gleichzeitig so. Also wir beide, Sissi und ich, kriegen natürlich auch von euch ganz viele Anfragen. Oh, können wir mal einen Telefontermin verabreden und so, weil wir einfach merken, oder ein Videocall und so. Und natürlich können wir das gar nicht decken. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt irgendwie hier so unsere Nase in den Wind halten und ihr uns jetzt irgendwie alle kennt und so. Aber das geht den anderen Kolleginnen ja irgendwie genauso. Das ist oft einfach gar nicht so leicht, jemanden zu finden, so dass man fast sich selber schon Expertenstatus aneignet über die geeignete Literatur und indem man irgendwie 3 bis 5 Studien gelesen hat, und sich da dann in fachliche Hände zu begeben. Da sind die Hürden einfach durch die Gegebenheiten des Gesundheitswesens einfach schon da. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Vielleicht kommen wir noch mal zu so ein paar Sachen, die noch mal relevant sind, wenn ihr sozusagen das Geburtszeitfenster erreicht.
Also und generell auch, was dieses, das Kind angeht, ne? Also ich meine
dieses ganze Thema, ne? Wie ist die Geburtssituation zu bewerten und auch, was ja häufig dann mit dem einhergeht, wird eine Geburt eingeleitet und wenn ja, wann und unter welchen Voraussetzungen und wann vielleicht ist das auch nicht sinnvoll oder notwendig, das dann zu forcieren und was es bedeutet, wenn euer Baby geboren ist und wie man sozusagen dann mit den Blutzuckerkontrollen nach der Geburt bei eurem Baby auch umgeht. Wollen wir dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
Ja, Sie? Also ich glaube einfach, für euch ist erstmal wichtig zu wissen, halt, wenn halt ein Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert wird und der ihr dann gut eingestellt seid, dann ist das, dann braucht ihr keine Angst haben, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passiert mit euch und eurem Baby, ne? Also eine Frau, die den in Diätetischen, also dass ihr auf eure Ernährung achten müsst und auch eure Blutzucker kontrolliert, der gut eingestellt ist, der ist, da braucht ihr auf jeden Fall keine Angst haben, dass es, da kann alles glatt laufen und alles ist wunderbar. Wichtig ist halt nur, wenn das nicht so ist, das heißt, ihr habt immer wieder Schwankungen und zu, dann muss halt einfach ganz genau geguckt werden, weil das ist natürlich, dann geht der ganze Zucker zum Kind und deshalb ist es so, dass die Kinder etwas größer sind bei Frauen, die einen diagnostizierten Schwangerschaftsdiabetes haben. Aber ich habe jetzt letztes Jahr 3 Frauen gehabt, gut eingestellt, wir haben toll mit der Ernährung gearbeitet, Kinder waren nicht überdurchschnittlich groß, haben das nämlich einfach richtig gut hingekriegt und da war es dann auch für die Geburt kein Problem. Erzähl du
noch? Wichtig vielleicht nochmal, also für die Schwangerschaft, warum ist es auch sinnvoll, so ein Diabetes früh zu diagnostizieren, abseits von dem, was wir schon erwähnt haben, die Prägung der Bauchspeicheldrüse von Mutter und Kind, ist eben auch, dass Glukose, also ein hoher Blutzuckerspiegel, für die feinen Blutgefäße nicht so gut ist. Also Zucker ist, wenn man so will, relativ aggressiv. Das hat was mit osmotischen Sachen zu tun und so. Und da denken wir dann an die Plazenta. Ne? Das ist einfach, also so wie so ein, also mein Opa zum Beispiel, der hatte schwer Typ 1 Diabetes, also seit dem Zweiten Weltkrieg hat er einen Typ 1 Diabetes. Und der hat nachher wirklich richtig Probleme, der hat natürlich auch Kette geraucht und so. Also alles nicht gesund. Der war sehr, sehr schlank. Also gar nicht so der Diabetes-Typ, also wie man das so annehmen würde. Und der hat tatsächlich so diabetische Füße nachher gekriegt. Also so richtig in den kapillären Gefäßen, also richtig sozusagen so Absterbungsprozesse und so. Und das, ne, der ist 80 geworden oder so. Also, ne, und eure Plazenta, die hat eben auch gerne smoothes Blut und keinen hohen Blutzuckerspiegel. Das heißt, man denkt durchaus eben auch schon an die Plazenta-Versorgung. Also ein Kind wird einfach gut versorgt durch die Plazenta. Auch wenn ihr einen Gestationsdiabetes habt, wird euer Kind gut versorgt durch eine Plazenta. Aber man möchte eben vermeiden, dass da ständig sozusagen Zucker durch die Kapillären fließt, um die auch sozusagen gut frisch zu halten.
Und es ist witzig, ich hatte das Gespräch gestern Abend mit meiner Mutter so ungefähr. Meine Oma hat gerade gesundheitliche Probleme, sind ein, zwei Sachen vorgefallen. Und dann hatte sie jetzt, stand halt die Frage im Raum, kriegt sie einen Stand oder nicht? Und brauchst du nicht? Und hat sie gedacht, sagt meine Mutter gestern nur so, ja, also die hat echt immer so viel geraucht, aber die hat nie Zucker gegessen, das so, da laufen die Gefäße gut. Also, ne? Also ich meine, das ist jetzt einfach hier bauernschlau, so ungefähr, aber ne, da sieht man halt einfach so. Das Rauchen muss natürlich nicht, will ich jetzt nicht sagen, aber in der Generation, wo sie aufgewachsen sind, haben einfach sehr viel Frauen geraucht. Aber meine Oma hat sich immer super, was das mit dem Zucker. Und ich glaube auch früher, dass die da natürlich, wo es noch nicht so viel diese schnellen Snacks und so gab, haben die einfach besser gegessen. Ne? Also haben weniger.
Die haben einfach selber gekocht.
Die haben selber gekocht und haben dadurch weniger Zucker zu sich genommen und. Ja. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und deshalb finde ich bemerkenswert, dass dein Großvater auch so alt geworden ist, weil in dem Alter einen Diabetes Typ 1 zu haben, war natürlich auch eine.
Ja, vor allen Dingen war das ja, der ist mittlerweile auch schon seit 20 Jahren tot. Aber
Das war 80
da gab es noch keine Insulinpumpe. Ja, da gab es noch keine Insulinpumpe und so. Und ich kann mich auch jetzt nicht erinnern, dass er da so super akribisch war. Irgendwie war das dann immer am Weihnachtsessen, hat er sich dann seine Spritzen ins Bein getan und so. Das war dann immer sehr eindrucksvoll für uns Kinder. Aber das war natürlich überhaupt nicht gut getrackt. Das ist ja heute, also die Diabetesforschung, die ist da ja wirklich also so meilenweit von dem entfernt, wie das früher war. Aber das ist alles auch ein Grund, warum man euch, wenn ihr wirklich einen manifesten Schwangerschaftsdiabetes habt, also davon sprechen wir entweder einen insulinpflichtigen Schwangerschaftsdiabetes oder einen, der sich über die Ernährung nicht gut einstellen lässt. Also wir haben ja jetzt schon Verschiedenes besprochen. Also wenn ihr einen Gestationsdiabetes habt, dann wartet das auf euch, dass ihr sozusagen regelmäßig euch Blutzucker stickst und eure Ernährung sozusagen daraufhin abstellt. Wenn der Blutzucker im Rahmen bleibt, ist es dennoch bis heute auch leitliniengestützt so, dass ihr am Termin, also ich sage jetzt mal am Termin, damit meine ich nicht .et, sondern am Termin zumindest mit dem Thema konfrontiert wird, dass eine Geburt euch möglicherweise angeraten wird, dass die eingeleitet wird, weil man eben genau darauf gucken möchte. Also weil man weiß, die Quote von Frauen, die am Ende der Schwangerschaft so eine geringgradige Plazenta-Insuffizienz entwickeln, ist höher. Und man will einfach sozusagen da nichts anbrennen lassen und rät deshalb eher großzügig dazu bei einem Gestationsdiabetes, dass die Geburt nicht weit über den Termin geht, sondern dann auch irgendwann eher früher als später eingeleitet wird.
Also das Thema Einleitung wird einfach ein Thema sein, ne, wenn ihr euch in eurer Geburtsklinik vorstellt. Das ist natürlich auch von Haus zu Haus unterschiedlich. Es wird empfohlen, laut der Leitlinie, dass Frauen mit einem Gestationsdiabetes sind Risikoschwangere, um das nochmal so zu sagen, und dass denen auch empfohlen wird, in einem Haus zu entbinden, wo eine Kinderklinik-Anbindung ist, einfach um da auf Nummer sicher zu gehen, und mit einem Insulinpflichtigen auf jeden Fall auch ein Level-1-Zentrum, also die höchste Versorgung, die man sozusagen haben kann. Trotzdem ist es jetzt nicht genau festgelegt, dass ihr ab 40 plus 0 eingeleitet wird, sondern das ist wirklich eine individuelle Entscheidung, die dann mit den Geburtshelfern, die euch dort betreuen, entschieden wird. Das kommt dann auch auf mehr Faktoren drauf an. Es ist auf jeden Fall so, dass man zum Ende zum Termin eine noch höhere Überwachung geht, also regelmäßige CTG-Kontrollen, Ultraschall, Doppelsonographie und auch um da wieder ein bisschen das zu entschärfen, und aus meinem Alltag vom letzten Jahr zu erzählen, das hat sich jetzt sozusagen, wir haben das natürlich auch gewusst, dass das einfach ein Thema sein kann, die Einleitung, und dann halt einfach auch sozusagen, die Ernährung war ja eh schon super, aber da auch irgendwie darauf hingearbeitet, dass wir gar nicht so weit kommen. Dazu haben wir ja unsere Folge auch nochmal zum Thema Einleitung, da könnt ihr nochmal reinhören, und die meisten lassen die Frauen auf jeden Fall auch eine Woche einfach schwanger, und dann wird nochmal neu entschieden, was die beste Möglichkeit für euch ist. Was bei den Kindern nach der Geburt gemacht ist, vielleicht auch nochmal kurz interessant, dass die Kinder, wo die Mütter ein GDM haben, dass die ersten 24 Stunden auch bei den Kindern der Blutzucker kontrolliert wird, einfach um zu gucken, dass die halt einfach nicht in runterrutschen und einfach gucken, ob die den halten können. Das ist nochmal ganz wichtig, das auch noch zu wissen. Deshalb ist eigentlich eine ambulante Geburt sozusagen nicht möglich, nur wenn ihr gegen ärztlichen Rat gehen würdet. Aber das würde euch kein Kinderarzt und kein Gynäkologe empfehlen, sondern da einfach 24 Stunden zu gucken, dass sich das Kind von Gebärmutter nach draußen gut adaptiert.
Genau, also um das auch nochmal zu erklären, wenn wir eben schon von diesem Regulationsmechanismus gesprochen haben, dass das Baby sozusagen mitreguliert. Ne? Also wenn man sich das so vorstellen kann, das Kind ist immer konfrontiert gewesen mit einem etwas höheren Blutzucker oder höheren Blutzuckerspitzen und musste viel Insulin ausschütten in der Schwangerschaft selber mit seiner eigenen kleinen Bauchspeicheldrüse. Kommt dann jetzt raus, wird geboren, dann ist die Schilddrüse sozusagen kalibriert auf dieses Schilddrüse habe ich gesagt, ne? Bauchspeicheldrüse.
Ja.
Dann ist die Bauchspeicheldrüse kalibriert auf viel Insulin ausschütten. Und wenn die das macht und jetzt aber der Blutzucker von der Mutter fehlt und Babys am Anfang ja auch noch nicht viel Glukose in Form von Nahrung, viel Milch trinken, zu dem Kolostrum, zu der Vormilch kommen wir gleich auch noch, die hat eine besondere Bedeutung für diese Kinder diabetischer Mütter, dann kann es eben passieren, dass die Kinder so viel gegenregulieren, dass die unterzuckern. Und Babys merkt man das nicht an. Also die werden dann eher sozusagen schläfrig. Und dann freuen sich die Eltern darüber, ach, mein Kind, es schläft so gut und es schläft so viel. Und in Wirklichkeit rutschen die richtig in so eine Hypoglykämie. Und das ist im Zweifel, das kann auch, also lebensgefährlich ist ein großes Wort, aber für das Gehirn, für das kleine Babygehirn, ist das nicht gut, wenn so ein Baby richtig in so eine manifeste Hypoglykämie rutscht. Und deshalb will man das eben tatsächlich in den ersten 24 Stunden gut tracken, ob ein Kind da abschmiert mit seinen Werten, und würde dann bei eurem Baby eben in so bestimmten Zeitfenstern, am Anfang alle 2 Stunden, dann größere Abstände, dann tatsächlich auch vom Baby den Blutzucker messen, um sozusagen zu gucken, dass ein Baby stabil bleibt. Und erst dann solltet ihr nach Hause gehen. Also was sie eben gesagt hat mit der ambulanten Geburt, das ist ein wichtiger Punkt. Tendenziell geht ihr nicht einfach so ambulant nach Hause.
Und da kommen wir jetzt wieder in den Genuss, wenn ein Krankenhaus stillfreundlich ist, ne? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt halt auch für Frauen mit, ich habe das Gefühl, ich sage heute mal ganz ganz oft Gestationsdiabetes, aber ist ja unser Thema nun mal, weil da werden Frauen darauf hingewiesen, schon in der Schwangerschaft, wenn ihr zum Geburtsplanung kommt, dass ihr die Vormilch, also das
Gelée Royale.
Genau, die besondere Vormilch, also das Kolostrum, was wir ja hier schon so oft gesagt haben, das pures Gold ist, dass man das halt sozusagen schon in der Schwangerschaft auffängt. Also viele Frauen haben ja einfach schon, dass sie auch schon immer merken im BH, dass der feucht wird und so weiter, und dass man sozusagen ab der 37. Schwangerschaftswoche sozusagen davon was auffängt und in ganz, ganz kleinen Spritzen, es kommt da ja wirklich nicht auf große Mengen an, aber dass man da dann halt die Kinder sozusagen mit unterstützen kann, dass sie dann wirklich ihren Blutzucker halten können und nicht runterrutschen, wie Karina es gerade so schön erklärt hat. Und vor allen Dingen ist es wichtig, einfach da gutes Stillmanagement schon direkt nach der Geburt zu haben und dass ihr wissen solltet, dass es mehr Anlegen eher besser ist, als dass Kinder halt viel schlafen. Also gerade diese Neugeborenen ist ganz wichtig, dass ihr dann sie wirklich alle 2 bis 3 Stunden anlegt und sie nicht schlafen lasst, sondern einfach aufweckt, nackig macht, euch an die Brust legt, dass sie viel Körperkontakt haben und dann halt auch selber den Weg suchen und gestillt werden müssen, als wenn sie irgendwo warm eingepackt sind und im Beistellbettchen und weit weg und da den Schlaf ihres Lebens haben, sondern wirklich ganz genau darauf achten. Und am besten hilft es auch, sich da schon gleich am Anfang so immer aufzuschreiben, dass man, weil man hat ja auch nicht so ein Gefühl dafür, sind jetzt schon wieder 2 Stunden vergangen oder 3, dass ihr da wirklich dieses, das Stillen in den ersten 24 Stunden total wichtig ist und dass die Babys nicht stundenlang schlafen sollen. Es gilt aber natürlich auch für die anderen Neugeborenen, auch bei denen ist es ganz wichtig, dass die regelmäßig angelegt werden.
Genau. Und wie ihr das Kolostrum gewinnen könnt, einige Frauen, wie Sie das eben schon beschrieben haben, haben ja tatsächlich tropfende Brüste schon am Ende der Schwangerschaft. Bei anderen kommt sozusagen noch gar nichts, was kein Zeichen dafür ist, dass ihr kein Kolostrum entwickelt. Das wird immer bei allen Frauen in der Schwangerschaft schon gebildet, aber nicht bei allen kommt's raus. So, und da kann dann zum Beispiel so eine kleine Mini-Handpumpe, also das sind die wirklich diese ganz Oldschool-Dinger, die empfehle ich dafür, diese aus Glas mit so einem kleinen Gummiball dran. Da kann man dann, also weil es geht wirklich nur um wenige Tropfen, dass ihr die dann sozusagen in diesen kleinen Glasbehälter hineinlaufen lassen könnt mit so ein bisschen Pumpunterstützung und dann eben mit diesen kleinen Spritzen aufsammeln könnt. Wir verlinken euch in den Shownotes nochmal eine genaue Anleitung, wie das geht. Die tut ihr in euer Gefrierfach und packt sie dann sozusagen, wenn ihr euch aufmacht, zur Geburt in die Klinik, in irgendwie so ein kleines, wickelt ihr so ein Kühlakku drum und gebt den Hebammen im Kreissaal eure kleinen Minispritzen, so ihr da eine Handvoll von schon irgendwie zusammengesammelt habt. Und dann würden die Hebammen entsprechend das dann gleich wieder in den Tiefkühler legen, damit es alles frisch bleibt.
Soll ich dir was erzählen? Es gibt dafür jetzt sogar schon ein Set, was du bestellen kannst.
Ja, ich weiß, bei der Milchwiese.
Bei der Milchwiese und ich habe jetzt auch noch ein anderes gesehen, die genau die Schritte erzählen und dann gibt es diese kleinen schönen Spritzen und so weiter und dann könnt ihr das alles
verlinken wir euch,
genau. Dürfen wir nicht vergessen hier.
Genau, ihr schreibt uns immer ganz viel, oh, wir finden aber den Link nicht und so. Dann haben wir ihn einfach vergessen. Bitte da so ein bisschen um Nachsicht. Ne, wir haben ein ganz tolles Redaktionsteam, das machen ja alles gar nicht Sissi und ich, das dann nochmal rauszuschreiben und aufzuschreiben und so. Und manchmal hilft auch selber googeln tatsächlich, also ohne das jetzt irgendwie an euch abwälzen zu wollen. Aber wenn ihr einfach bei Google eingibt, Kolostrumgewinnung in der Schwangerschaft, Diabetes oder so, dann landet ihr sofort auch auf den guten Seiten. Also auch die La Lèche-Liga zum Beispiel oder also verschiedene andere Stillorganisationen. Das ist mittlerweile einfach so etabliert, dass ihr auch da nirgendwo rollende Augen erntet oder so, sondern das ist wirklich ein ganz etabliertes Verfahren. Aber hier und da vergessen wir manchmal einen Link. Wir bitten, das zu entschuldigen. Ihr dürft uns immer gerne darauf hinweisen, natürlich, dann holen wir das nach. Aber seid ein bisschen nachsichtig mit euch, mit solchen Details. Manchmal kommen wir auch nicht hinterher.
Das stimmt, ne? Manchmal kommen wir auch nicht hinterher, weil wir noch andere tolle Sachen machen für euch. Auch dazu bald mehr. Ich glaube, die Folge hat einen großen Überblick nochmal. Haben wir nochmal, das war uns einfach wichtig, das nochmal so anzusprechen. Und wie gesagt, lasst euch bitte nicht verunsichern. Ne? Wir werfen hier immer mit vielen neuen Sachen rein, die wir lesen und mit denen wir uns weiterbilden. Dass das natürlich in dem aktuellen, also dass das natürlich im Alltag immer ein bisschen auf Kontra stößt, das wissen wir. Aber so habt ihr einfach einen Überblick und könnt euch auch selber gucken und an Stellen wenden, wo man das vielleicht machen kann. Und wie gesagt, der HOMA-Index mit 30 Euro ist auch Gott sei Dank nicht so super teuer, dass man da auch gucken kann, dass man direkt beim Labor diesen Wert bestimmen kann. Besprecht das einfach mit eurer Hebamme, die ihr hoffentlich habt. Also, ich sage, ich muss jetzt schon, glaube ich, gleich schon wieder stillen oder wickeln. Ich höre da auf jeden Fall was. Meine Mutter trägt umher und ich freue mich auf nächste Woche. Hoffentlich sehen wir uns dann mal. Heute haben wir wieder analog aufgenommen. Vielleicht treffen wir uns mal wieder im Studio. Ich würde mich sehr freuen, Karin. Und
Naja, die ganzen Omikron-Einschläge kommen dichter, ne? Irgendwie. Also wir beide sind glücklicherweise noch nicht in Quarantäne oder erkrankt. Aber um uns herum kommen die Einschläge nicht nur dichter, sondern sie schlagen jetzt so auch ein.
Bam, bam, bam.
Und deshalb sind wir im Moment natürlich auch besonders vorsichtig, gerade Sissi im Wochenbett mit ihrem frischen Baby. Natürlich sind wir da sozusagen lieber auf der sicheren Seite, aber ich freue mich natürlich auch, wenn wir endlich mal wieder gemeinsam im Studio sitzen
und
von Angesicht zu Angesicht aufnehmen.
Aber Drosten gibt ja Hoffnung.
Ja, ich glaube, das war der Satz, den die Nation gebraucht hat.
Ja.
Ich bin mir absolut sicher, dass wir wieder ein Leben führen werden wie vor der Pandemie.
Oh.
Gibt es ein besseres Schlusswort als dieses?
Ja.
Wir freuen uns auf den Frühling und wir freuen uns darüber, dass es irgendwann dann überwunden ist. Und wird auch allerhöchste Zeit.
Ja, ich drücke dich, meine Liebe. Wir drücken
ich
euch da draußen und wünschen euch eine gute Woche mit einem guten Blutzucker-Tagesprofil. Das sollte ich auch mal machen. Und nächste Woche ist vorbei hier mit, dann wird ordentlich gegessen. Und habt eine gute Woche und wir freuen uns auf den nächsten Hebammensalon mit euch. Bis bald.
Genau, bis bald. Tschüss.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin.
Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.
Werbung.
Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen, denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen. Sowas lieben wir ja auch. Das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.